Wie ein reißender Fluss von Gold und Silber und poliertem Stahl strömten die Besucher durch die Tore der Burg. 300 Mann, eine Pracht von Vasallen und Rittern, von Gefolgsmännern und freien Rittersleuten. Über ihren Köpfen peitschte ein Dutzend goldener Banner im Nordwind hin und her, verziert mit dem gekrönten Hirschen von Baratheon. Ned kannte viele der Reiter. Dort kam Sir Jaime Lannister mit Haar so hell wie Blattgold. Und dort Sander Clegane mit seinem grauenhaft verbrannten Gesicht. Der große Junge neben ihm konnte nur der Kronprinz sein. Und dieser verkrüppelte kleine Mann an seiner Seite war sicher der Gnom Tyrion Lannister. Doch der mächtige Mann an der Spitze der Kolonne, flankiert von zwei Rittern in den schneeweißen Umhängen der Königsgarde, erschien Ned fast wie ein Fremder. Bis er mit altbekanntem Aufschrei vom Rücken seines Pferdes sprang und ihn mit knochenberstender Umarmung an sich drückte.
»Ned! Wie gut es tut, dein gefrorenes Gesicht zu sehen!«
Der König musterte ihn von oben bis unten und lachte.
»Du hast dich nicht verändert!«
Tyrion nickte und wartete. Er wusste, dass Kleinfinger langes Schweigen nicht ertragen konnte.
»Also«, fuhr Lord Peter nach einer Pause gänzlich ungeniert fort, »was findet sich in eurem Topf für mich?«
»Harrenhal.« Es war interessant, sein Gesicht zu betrachten. Lord Peters Vater war der kleinste aller kleinen Lords gewesen, sein Großvater ein landloser Heckenritter. Von Geburt her besaß er lediglich ein paar steinige Morgen Land an der windumtosten Küste der Fingers. Harrenhal war eines der reichsten Güter der sieben Königslande. Es besaß große, fruchtbare Ländereien. Seine riesige Burg war prächtiger als alle anderen im Reiche. Ja, sie stellte sogar Riverrun in den Schatten, wo Peter Baelish vom Hause Tully aufgezogen worden war, um schließlich hinausgeworfen zu werden, weil er Lord Hosters Tochter unmissverständliche Blicke zuwarf. Kleinfinger nahm sich die Zeit, seinen Umhang zu glätten. Doch Tyrion hatte die Gier in diesen hinterlistigen Katzenaugen bemerkt. »Ich habe ihn an der Angel.«
»Harrenhal ist verflucht«, sagte Lord Peter dann und versuchte gelangweilt zu klingen.
»Dann schleift es bis auf die Grundmauern und baut es neu auf, wie es euch gefällt. Es wird euch nicht an Geld mangeln. Ich beabsichtige, euch zum obersten Lehnsherrn am Trident zu machen. Diese Flusslords haben gezeigt, dass man ihnen nicht über den Weg trauen kann. Sollen sie euch Treue schwören?«
»Sogar die Tullys?«
»Falls es noch Tullys gibt, wenn dieser Krieg zu Ende ist.« Kleinfinger sah aus wie ein Junge, der gerade von einer Honigwabe gekostet hatte. Er hielt ängstlich Ausschau nach den Bienen. Aber der Honig war einfach zu süß.
»Harrenhal mit allen Ländereien und Einkünften«, grübelte er. »Mit einem Streich würdet ihr mich zu einem der größten Lords des Reiches machen?«
»Ich will nicht undankbar sein, mein Lord, aber warum?« Die Dämmerung und Corin Halbhand trafen zusammen ein. Die schwarzen Felsen hatten sich in Grau verwandelt und der Himmel im Osten wurde indigoblau, als Steinschlange die Grenzer unten im Pass bemerkte, die den gewundenen Pfad heraufkamen. John weckte seine Gefangene und hielt sie am Arm fest, während sie hinabstiegen. Glücklicherweise gab es in nordwestlicher Richtung einen Weg, der weitaus einfacher zurückzulegen war als der, auf dem sie gekommen waren. Sie warteten in einer schmalen Spalte auf die Brüder, die ihre Pferde am Zügel führten. Ghost rannte voraus, als er John witterte. John kniete sich hin, und der Schattenwolf packte sein Handgelenk mit den Zähnen und zerrte spielerisch daran. Doch dann blickte er auf und sah Ygritte, die ihn mit weit aufgerissenen Augen anstarrte. Corin Halbhand sagte nichts, als er die Gefangene erblickte.
»Sie waren zu dritt«, erklärte Steinschlange.
»Mehr nicht.«
»Zwei haben wir gesehen«, sagte Ebben, »oder das, was die Katzen von ihnen übrig gelassen haben.«
Er betrachtete das Mädchen misstrauisch und mit säuerlicher Miene. John fühlte sich verpflichtet zu sagen,
»Sie hat sich ergeben.«
Corins Gesicht zeigte keinerlei Regung.
»Weißt du, wer ich bin?«
»Corin Halbhand.«
Das Mädchen wirkte neben ihm fast wie ein Kind. Dennoch hielt sie tapfer seinem Blick stand.
»Sag mir die Wahrheit. Wenn ich deinem Volk in die Hände fiele und mich ergeben würde,
Was würde es mir einbringen?
Einen langsameren Tod.
Der große Grenzer wandte den Kopf John zu.
Wir haben kein Essen für Sie und niemanden, der Sie bewachen kann.
Der Weg, der vor uns liegt, birgt schon genug Gefahren, Junge,
sagte knappe Dalbridge.
Ein Ruf, wenn wir Stille brauchen, und jeder von uns ist des Todes.
Eben zog den Dolch.
Ein stählerner Kuss wird sie zum Schweigen bringen.
Johns Kehle schmerzte. Er blickte die anderen hilflos an.
Sie hat sich mir ergeben.
Dann musst du tun, was zu tun ist.
Beric Dondarrion wandte sich wieder an den Bluthund. Ihr werdet des Mordes angeklagt. Doch niemand hier kann die Wahrheit oder Unwahrheit der Anschuldigung beweisen. Daher steht es uns nicht zu, ein Urteil zu fällen. Nur der Herr des Lichts kann dies noch tun. Ich verurteile euch zum Gottesgericht durch einen Kampf.
Der Bluthund runzelte argwöhnisch die Stirn, als traue er seinen Ohren nicht.
Seid ihr ein Narr oder ein Verrückter?
Weder noch.
Ich bin lediglich ein Lord. Beweist eure Unschuld mit der Klinge, und ihr sollt frei sein.
Nein!
Schrie Arya, bevor Harwin ihr den Mund zuhielt.
Nein, das dürfen sie nicht. Er wird freikommen.
Mit dem Schwert in der Hand war der Bluthund eine tödliche Gefahr, das wusste jeder.
Er wird sie auslachen,
dachte sie. Und das tat er. Er lachte laut und schneidend, dass es von den Wänden widerhallte, lachte voller Verachtung.
Wer wird es also sein?
Er schaute Lem Zitronenmantel an.
Der tapfere Kerl mit dem pissgelben Mantel. Nein. Wie steht's mit euch, Jägersmann? Ihr tretet doch ständig Hunde. Warum versucht ihr es nicht mit mir?
Nun blickte er Grünbart an.
Ihr seid groß genug, Tairoshi. Tretet vor. Oder soll das kleine Mädchen selbst gegen mich kämpfen?
Er lachte abermals.
Kommt schon. Wer will sterben?
Ihr werdet euch mir stellen,
sagte Lord Beric Dondarrion. Arya erinnerte sich an all die Geschichten.
Er kann nicht sterben,
dachte sie und hoffte gegen alle Vernunft, dieses Märchen möge sich als wahr erweisen. Aemons Hand kroch über die Decke und fasste nach Sams Arm.
Wir müssen zum Hafen, Sam,
wenn ihr kräftiger seid.
Der alte Mann war nicht in der Verfassung, der Salzgischt und dem feuchten Wind am Wasser zu trotzen, und Wasser war in Braavos allgegenwärtig. Im Norden befand sich der violette Hafen, wo die Handelsschiffe der Bravosi unter den Kuppeln und Türmen des Seeherrenpalastes lagen. Den Lumpensammlerhafen im Westen bevölkerten Schiffe aus anderen freien Städten, aus Westeros und Ibben und den sagenhaften fernen Ländern des Ostens. Und überall dazwischen gab es kleine Landungsstege und Fähranleger und alte graue Kais, an denen Krabbenfischer und Krebsfischer und andere Fischer festmachten, wenn sie von der Arbeit im Watt oder den Flussmündungen heimkehrten.
Die Anstrengung wäre zu groß für euch.
Dann geh du alleine,
drängte Aemon,
und bring mir jemanden, der diese Drachen gesehen hat. Ich?
Der Vorschlag erschreckte Sam.
Meister! Es war nur eine Geschichte. Seemannsgarn.
Auch das war Darians Schuld. Der Sänger hatte alle möglichen seltsamen Erzählungen aus den Bierschenken und Bordellen mitgebracht. Unglücklicherweise war er zu betrunken gewesen, als er die Geschichte über die Drachen gehört hatte und konnte sich später nicht mehr an Einzelheiten erinnern.
Darian hat sich die ganze Geschichte vielleicht nur ausgedacht. Sänger machen so etwas. Sie denken sich Sachen aus.
»Das tun sie«,
bestätigte Meister Aemon.
»Und doch kann selbst das wunderlichste Lied einen wahren Kern enthalten. Finde für mich heraus, ob es einen solchen Kern gibt, Sam.«